das Haus, das wir hatten, das habe ich ja noch. Das ist jetzt ein Studio. Wir haben uns dann irgendwann entschieden, nicht mehr alle da zu wohnen. Aber es ist eine alte Kinderpsychiatrie, in der ich auch drin war mit 12.
Was war dein Problem?
Ja, doch. Was war dein Problem?
Das weiß ich nicht. Ich war einfach ein hyperaktives Kind. Und die haben gesagt, ich bin hyperaktiv. Und ich sage ja mal, das deutsche Schulsystem kam nicht so klar mit mir. Aber das wurde anders ausgelegt. Und dann wurde halt gesagt, geh doch mal dahin.
Hallo. Ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Dieses Mal ist Clouseau zu Gast und Mensch, seine Musik begleitet mich jetzt echt schon mein halbes Leben. Ich hatte Liebeskummer zu Überall bist du, hab Chicago mit der Schulband gecovert und bei nächtlichen Autofahrten Gewinner so richtig laut aufgedreht. 8 Alben hat Clouseau insgesamt rausgebracht, 6 davon haben Gold- oder Platinstatus und ein 9. ist jetzt in der Mache. Er hat mit Deutschrock-Stars wie Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg gearbeitet und ist inzwischen selbst einer der größten und bekanntesten deutschen Musiker geworden. Zuletzt hat er zum Beispiel viele damit überrascht, dass er einen Song mit Capital Bra aufgenommen hat. In unserem Gespräch hat er dann erzählt, wie es dazu kam und sogar eine Sprachnachricht von Capi vorgespielt. Sowieso kamen einige Dinge auf, mit denen ich nie gerechnet hätte. Zum Beispiel, dass Clouseau als Kind mal ein paar Monate in einer Jugendpsychiatrie war und dass es in seiner Familie eine krasse Heldinnengeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg gibt. Wir haben darüber gesprochen, wie er die Wendezeit in seiner Heimatstadt Erfurt in Erinnerung hat und wie die Stimmung da jetzt ist, also so kurz nach dem Eklat um die Ministerpräsidentenwahl. Außerdem ging es um Melancholie und WG-Leben, ums alleine Reisen, verwüstete Hotelzimmer, schwere Entscheidungen und Clouseaus letzten Liebesbrief. Diese Folge ist eine Live-Aufnahme vom Enjoy Podcast Festival in Hamburg. Am Abend vor Aschermittwoch war das und Clouseau war auch noch so ein bisschen verkatert vom Kölner Karneval. Aber auch mit Kater kann man ja eine gute Zeit haben und ich finde, wir hatten wirklich eine sehr gute. Also viel Spaß.
Wo kommst du gerade her?
Ich komme gerade aus Berlin. Genau, da wohne ich zwar nicht, aber da komme ich gerade her.
Ich dachte, du kommst vielleicht aus Köln, weil du, ich habe dich gerade noch beim Karneval gesehen auf Instagram.
Da war ich kurz davor und versuche mich gerade noch zu erholen davon.
Du warst mit sehr vielen Leuten auf der Bühne, du warst auch verkleidet.
Ja.
Karneval voll dein Ding?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt eine Partyreihe, die heißt Rhythmusgymnastik und das ist wirklich die verrückteste Party in Köln, machen die seit Jahren. Also die haben angefangen als DJs und haben dann so geile Hip-Hop-Tracks gespielt, aber eben auch Whitney Houston, alles mögliche. Die Leute fanden das sehr geil. Und so ähnlich war dann das Line-Up dann auch live. Da war Materia war da, SSCO, Blümchen sollte kommen, Dr. Alban und ich.
Moment, Blümchen ist nicht gekommen?
Ich glaube, Blümchen war nicht da, aber ich habe auch nicht mehr so viel mitbekommen. Ich finde es krass beim Karneval, wenn man so abends weggeht, ne, dann hast du ja so die paar Stunden, aber das geht ja schon mittags los. Und es ging da schon um 11 los und wir sind dann relativ spät gekommen, 14 Uhr oder so. Und und dann ging das sehr lang auf jeden Fall. Es war sehr lustig. Ich war mit einem DJ da, der 2 Meter groß ist, DJ Beethoven, und der war Obelix und ich Asterix.
Wann verkleidest du dich öfter? Gibt es Gelegenheiten dafür oder war das jetzt so das erste Mal seit langem?
Ich verkleide mich nicht so oft. Ich habe auch auf der Bühne auch selber eher das an, was ich auch so tragen würde. So. Aber nee, mache ich nicht so oft. Aber es war sehr lustig, kam sehr gut an. Ich hatte so Flügelchen, die gewackelt haben, wenn ich gesungen habe. Und es war einfach top.
Vielleicht öfter mal so.
Es waren ganz viele Menschen auf der Bühne, wo ich dachte, wo kommen die her? Wo sind die entlassen worden? Was ist hier los? Ich fand es sehr, sehr gut. Und die Kölner haben wirklich auch, die können Party machen, das wissen alle, aber die haben auch das Feingefühl, obwohl sie total drunk sind und alle natürlich völlig im Eimer. Dr. Alban war nämlich sehr scheiße, fand ich. Der war wirklich, das war sehr langweilig und schief auch. Und ich meine, der hat ja It's My Life. Also was so, ich sing auch nicht so gerade, aber das war wirklich einfach auch ein bisschen lustlos. Und sie haben nicht so geil applaudiert danach. Und das fand ich irgendwie, dachte, okay, die sind doch
machen eine Ansage.
Sind doch dabei einfach so.
Es gibt auch immer bei Deutschland 3000, oft zu Beginn, ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Die würde ich jetzt machen, zum Warmwerden. Es ist witzig, die lachen hier auch schon, wenn man einfach nur einen Satz sagt. Schön mit euch.
Wir haben ja auch mein Gesicht gesehen.
Stimmt, ist auch was Ungewöhnliches für einen Podcast. Pizza oder Pasta?
Pasta. tatsächlich. Wenn ich zum Italiener gehe, dann habe ich Bock auch auf Pasta, irgendwie Pizza, habe ich so ein Bestellfeeling irgendwie. Habe ich mir bestellt, warum soll ich jetzt da eine Pizza essen? Ich esse auch sehr gerne Pasta. Und ich glaube, daran erkennt man auch einen guten Italiener. Muss man so lange antworten? Also man muss.
Nee, du darfst es.
Also, ich habe jetzt einfach losgelegt.
Du darfst es gestalten.
Soll es schneller sein, meine ich eigentlich. Okay.
Ich sag schon Bescheid, wenn du zu lang antwortest.
Man erkennt einen guten Italiener einfach an so einfachen Pastas. Irgendwie so eine Aglio oder eine, spreche ich das richtig aus, oder eine Penna Arrabbiata. Wenn die halt gut ist, ist einfach der Italiener auch gut. Und ich gehe sehr gerne italienisch essen.
Sprachmemos oder Notizen?
Beides. Ich habe Tonnen von Sprachmemos von so einer Fantasie-Englisch und ich hoffe, dass niemand mein Handy findet, wenn ich das mal verliere, weil es so Kunst-Fantasiesprache ist, wo ich dann denke, ich habe vielleicht eine gute Idee. Und ganz viele Notizen einfach so.
Okay, also es kommen noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Man hat aber immer nur einen Joker. Das heißt, du kannst jetzt dich entweder für eins entscheiden,
das heißt?
Sprachmemos oder Notizen, oder du sagst beides, aber dann musst du dich bei den nächsten Fragen immer entscheiden.
Ach so, jetzt habe ich das auch verstanden.
So funktioniert es, wenn man oder fragt. Also,
es spricht einer gewissen Logik.
Sprachmemos oder Notizen? Ziehst du deinen Joker?
Ich entschuldige mich für alle, die Karneval gefeiert haben. Memos.
Als Clouseau vorhin ankam, bisschen früher als meine Gäste sonst, weil er nachher noch ein, zwei Songs spielen will und einen Soundcheck machen musste, meinte er schon direkt, dass er noch nicht wieder so ganz auf dem Damm wäre nach Karneval. Und ich dachte so, wuh, das sind ja richtig gute Voraussetzungen für eine gute Stunde Interview. Aber jetzt merke ich gerade, nee, im Gegenteil, das könnte wirklich richtig gut werden hier. Weil wir in sehr bequemen roten Samtsesseln sitzen, weil die Atmosphäre in diesem Theater super gemütlich ist und das Publikum wirklich sehr freundlich zu sein scheint. Komfortzone 3000 quasi.
Männer oder Frauen?
Frauen.
Tag- oder Nachtmensch?
Nachtmensch.
Wozu kannst du schlechter schlafen? Baustelle mit Presslufthammer oder ein Techno-Nachbar?
Ich glaube Baustelle.
GTA oder Mario Kart?
GTA.
Welchen Dialekt hörst du lieber, Schwäbisch oder Bayerisch? Schwierige Frage in Hamburg. Okay, sorry.
Wienerisch.
Oh, gut. Ja gut, das lasse ich sogar durchgehen, weil ich Wien-Fan bin. Erfurter Domplatz oder Zughafen?
Zughafen, obwohl ich natürlich den Domplatz liebe, weil ich da ja quasi, das ist ja meine Heimatstadt und ich laufe da jeden Tag vorbei und durfte da auch mal spielen, das war sehr schön.
15.000 Menschen passen da drauf, wenn du
genau,
spielst.
Genau, Riesending ist das auf jeden Fall. Aber super teuer, also die Stadt will da echt viel Geld für haben.
Aha. Und wenn du im Zughafen spielst, wie viele Leute kommen dann? Weil das ist so eine kleinere Erfurter Location, mit der du aber
genau.
Sehr eng verbunden bist, ne?
Genau, da muss ich das in Erfurt, das ist jetzt ein bisschen angebricht, aber muss ich spontan machen, weil quasi sonst Leute da nicht reinpassen alle.
Cello oder J-Lo?
Sehr gut. J-Lo. Das muss mir aber merken.
Der lag so da.
Hoffentlich versinge ich mich nicht irgendwann. J-Lo.
Das wäre gut. Das wäre richtig gut. Ich meine, die Gitarre steht da. Wir können nachher nochmal gucken. Ja. Reisen lieber allein oder in Gesellschaft?
Ich mag inzwischen alleine reisen. Ich finde das geil. Ich wünsche mir, dass ich mehr alleine reisen würde. Ja, ich reise gern alleine, aber es kommt nicht immer dazu.
Wo warst du zuletzt alleine unterwegs?
In Marokko. Das war nicht so geil.
Warum nicht?
Ich habe sofort, wir waren in Tagazout und die haben noch nicht so Kläranlagen haben die noch nicht so. Man steckt sich da schnell an mit irgendwas und ich hatte, glaube ich, 11 Tage, war ich dann nur im Bad irgendwie und habe versucht, Elektrolyte zu besorgen und dann gab es einen Apotheker, der gesagt hat, das ist richtig geil. Es war aber irgendwas anderes, keine Ahnung. Wir haben auch keine Elektrolyte dort, sondern mussten mir selber bauen. Und ich war richtig im Eimer.
Also das heißt, du warst 11 Tage alleine krank in Marokko?
Ja, und das ist richtig Horror. Dann kam noch ein Freund zu Besuch, der Christoph Köstlin, Fotograf, der kam dann zum Glück rüber und ich war so froh, dass der da war und der hat auch nur einen Tag gebraucht. So, also wirklich, also Kakasud, quasi Tagazout.
Ich habe mich gefragt, wie du dich überhaupt fortbewegst, wenn du dann so alleine reist. Du hast keinen Führerschein? Wie macht man das dann in Marokko?
Trampen, das geht sehr gut. Mhm. Da gibt es entweder Surfer, die froh sind, dass sie ein bisschen was dazu verdienen, oder alle halten und freuen sich, wenn du da ein bisschen Geld hast. Es muss nicht viel sein. Die freuen sich einfach, wenn sie sich ein Stück mitnehmen. Texten sich auch zu, obwohl du die Sprache nicht verstehst, denen egal. Das finde ich total geil. Und Busfahren. Und ja, ich fand es ehrlich gesagt auf Sardinien viel schwieriger, weil ich kam immer nicht an die Strände ran ohne Führerschein. Man denkt so, man geht so an einen Klippenrand oder irgendwas, es war alles so weit weg und da ist ohne Führerschein richtig, gibt auch jetzt keine Bahn am Strand lang oder so.
Und dann, was hast du gemacht?
Da habe ich getrampt auch.
Okay. Bringst du Souvenirs mit von solchen Reisen?
Ich versuch's, aber ich reise immer mit Handgepäck und es passt meistens dann nicht rein, was ich geil finde.
Ich bin ein paar Jahre lang sehr viel gereist und frage deshalb, weil ich erst spät gemerkt habe, dass Souvenirs Sinn machen, um diese Reisen so ein bisschen halt buchstäblich mit nach Hause zu nehmen und da lange so Erinnerungen im Alltag dran zu haben. Ich habe viel zu spät angefangen. Jetzt habe ich so ein paar Reisen, wo ich nichts habe, was mich zu Hause noch.
Also Marokko ist unvergesslich für mich. Okay,
gut. Ja, gut. Ich gehe zurück zu den Entweder-Oder-Fragen. Was wäre schlimmer, nie wieder reisen oder nie wieder auf die Bühne?
Boah, das ist schwierig. Ich würde sagen, nie wieder auf die Bühne, weil ich das wirklich gerne mache. Also live spielen, dann kann ich mich wenigstens wegträumen. Aber ich würde Reisen vermissen, klar.
Kickern oder flippern?
Kickern.
Einen Tag abhängen mit Pharrell Williams oder Kanye West?
Pharrell Williams.
Das kam sehr schnell.
Ja, ich bin ein absoluter Pharrell Williams-Fan. Also den Musiker. Gibt es nicht noch einen, der irgendwie so ähnlich heißt? Der Schauspieler, der heißt Bill Pharrell. Vergiss es.
Lindenberg oder Grönemeyer?
Lindenberg. Jetzt quasi nach der Geschichte mit Udo ist einfach Wahnsinn.
Peter Pan oder Michel aus Lenneberger?
Oh, ich finde Michel, fand ich immer sehr cool. Konnte mich damit sehr identifizieren, weil ich sehr helles, blondes Haar hatte als Kind und nur kein Schuppen leider.
Aber auch keine nervige kleine Schwester, glaube ich.
Nee, nervigen großen Bruder.
Und letzte Entweder-Oder-Frage. Von wem würdest du dir eher die Haare schneiden lassen? Klaas Häufer Umlauf oder Thomas D.?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, keiner von denen macht das wirklich noch. Ne?
Aber sie haben beide eine Ausbildung gemacht.
Stimmt,
und glaube ich auch länger als du.
Weiß ich auch. Wir haben da auch drüber geredet. Ich habe mit beiden quasi.
Ja?
Ja. Ich habe Klaas jetzt länger nicht gesehen. Thomas habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Dann würde ich mir, glaube ich, von Klaas die Haare schneiden lassen.
Thomas, schön labern. Frisur ist auch nicht so vielversprechend, glaube ich.
Also, der macht nichts.
Quasi. Ja, genau. Der war immer so. Aber ja, ich komme natürlich drauf, weil du auch mal eine Friseurlehre gemacht hast. Und als ich jetzt mich nochmal so in deine Biografie reingelesen habe, habe ich gedacht, boah, diese ersten Jahre müssen echt anstrengend gewesen sein, weil du an der Schule, glaube ich, nicht glücklich wurdest. Und dann nachher die Friseurlehre auch abgebrochen hast.
Aber die Schule auch nicht mit mir. So. Also und die Lehre habe ich quasi abgebrochen, weil ich durch die Theorie gerasselt bin und dann hatte ich auch keinen Bock, das zu wiederholen. Ich habe einfach gemerkt, das ist nicht meins. Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil man eine Lehre machen musste und weil mein Opa Friseur gelernt hat und ich einen guten Draht zu ihm habe, fand das cool und weil es das Kreativste gab, was das Arbeitsamt so für ihn ausspuckt mit einem Hauptschulabschluss.
Ich hatte neulich Teddy Techlebrand zu Gast, das war auch auf einer Bühne in Köln und der war ja auch auf einer Hauptschule und hat erzählt, dass einem da eigentlich permanent signalisiert wurde, aus dir wird ja eh nichts.
Absolut.
Du bist ja dumm, also das ist eine Erfahrung, die du teilst.
Ja, aber die war, also ich bin ja von einer Schule geflogen und musste dann eine sehr lange Strecke fahren, was ich mies fand, weil ich sehr nah an der Schule gewohnt.
Warum bist du geflogen?
Das war dann irgendwann der 6. Verweis oder so und dann ging es nicht mehr. Und denkt man nicht, vielleicht doch. Und da war es wirklich, das war einfach auch selbst für die Lehrer anstrengend. Einfach die Schüler waren auch wahnsinnig anstrengend. So. Und es war auch noch so eine Zeit, ich überlege gerade, naja, so kurz nach der Wende alles irgendwie, dann waren die auch überfordert. So. Die mussten ja selber abends Stoff lernen, den sie dann beibringen und so.
Dann dein Lehrmeister, zumindest der erste, du hast dann ja irgendwann mal gewechselt, war glaube ich auch nicht so toll. Also ich habe mich gefragt, was macht das als Jugendlicher unter 20 mit dem Selbstbewusstsein, wenn man eigentlich immer vorgehalten bekommt, Junge, aus dir wird eh nichts, Thomas, vergiss es. Wie warst du damals drauf? Was hat das mit dir gemacht?
Ich habe gewonnen. Am Endeffekt kann ich das machen, was ich machen will. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, dass man zur richtigen Zeit verliert. Irgendwie so. Also jetzt in der Lehre zum Beispiel war es, das war mein Glück. Ich habe im richtigen Moment verloren, im richtigen Moment irgendwie gewonnen und musste jetzt nicht viel Energie aufbringen, um mich dagegen zu entscheiden. Es war einfach durch das Thema und dann habe ich weitergeguckt. Und in Köln, ich bin nach Köln gezogen und da war es dann auch schwer, weil ich hatte keinen Führerschein, aber ich habe es heute nicht und habe nie in einem Lager gearbeitet und hatte eben die Lehre auch nicht fertig und es war sehr schwer, einen Job zu bekommen, weil du konntest das nur machen, wenn du irgendwas davon hattest. Mhm. Und das hat mir auch gut getan, dann war klar, Künstler aus Notwehr, das mache ich jetzt einfach.
Okay, also es war nicht so, weil das hätte ich jetzt gedacht, dass das quasi das von außen das Selbstbewusstsein einmal so runtergerockt wird. Natürlich. Und man sich da erstmal wieder so raus, also wie holt man das wieder hoch, wenn da draußen niemand ist, der an einen glaubt oder einen irgendwie pusht? Oder gab's das bei dir?
Also vielleicht den richtigen Leuten zuhören irgendwie, das Glück haben, dass man das vielleicht das Talent hat, dass man den richtigen Leuten zuhört.
Wer war das? Also was hast du damals gehört, was geholfen hat?
Das war damals mein ehemaliger Manager, der hat wirklich Sachen in mir gesehen, und wenn ich die Demo-Tapes heute höre, die er cool fand, frage ich mich, was der da gesehen hat. Und der hat es wirklich irgendwie eine Energie entdeckt und gefördert und hat gesagt, ey, es gibt viele, ich kenne so viele Quereinsteiger, du brauchst jetzt nicht die Referenz auf Papier, so. Mach einfach weiter, mach das einfach so. Er hat mich wirklich supportet, mein Opa auch, hat auch gesagt, ich kann auch keinen Akkord, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber ich habe überall gespielt so. Ja, und ich glaube so, das, also den richtigen Leuten zuhören vielleicht auch, ja, man kommt sich echt dumm vor, aber es ist gut, dann einfach, ich habe dann irgendwie gemerkt, was will ich eigentlich sagen, dass manchmal nicht wichtig ist, was man weiß und was man glaubt. Aber so, ich habe da wirklich an mich geglaubt, durch diese Niederlage aber auch. So.
Wann bist du dir das letzte Mal dumm vorgekommen?
Im Karneval. Ja, wirklich. Extrem.
Und erinnerst du einen Moment oder vielleicht auch den ersten Moment, in dem du das Gefühl hattest, ha, jetzt stehe ich hier auf der Bühne oder wo auch immer und zeigst denen allen von damals?
Ja, in Erfurt im Presseclub, da stand ich nämlich noch an der Kasse und dann kamen Leute und ich habe mal gefragt, wo die herkommen, und als dann irgendwie klar wurde, die kommen wirklich von sehr weit angereist, da dachte ich, geil. Das war einfach wirklich ein gutes Gefühl, dass die Leute quasi durch die Musik aus anderen Städten kamen, das war ganz toll. Und dann habe ich ganz lange meine Eltern ferngehalten, so von Konzerten irgendwie so, das war aber auch, da war das noch so ein Gemisch, ich komme ja aus dem Rap ursprünglich und wollte auch nicht, dass die in der Reihe stehen und alle kiffen und so. Und hab so eine Weile, und dann kamen meine Eltern auf Konzerten und die Familie, und das war dann auch geil nochmal zu sehen, ja. Weil die hatten tierisch Schiss natürlich durch die Schule und Lehrer und den ganzen Kram, was so, als ich ihnen gesagt habe, ich will Rapper oder Sänger werden, haben die gedacht, oh mein Gott, jetzt ist alles vorbei.
Und haben sie dann sofort verstanden, was da passierte, als sie dich zum ersten Mal live gesehen haben?
Die kannten das schon, weil ich auch auf einem Country-Fest oder so, haben die mich gesucht, und dann stand ich auf der Bühne. Ich hatte irgendwie als Kind überhaupt keinen Schiss. Also ich habe heute viel mehr Adrenalin und bin viel mehr aufgeregt und auch unsicher vor Auftritten, so wirklich. Aber als Kind überhaupt nicht. Ich stand da plötzlich auf der Bühne und habe gesagt, ich bin Thomas, ich will einen Song singen, er ist ein Nerver. Da war das Meerschwein dabei, mein Bruder, mein Vater, alle irgendwie. Und habe den quasi geschrieben auf dem Weg dahin und dann performt. Und die kannten das halt schon. Und meine Großeltern auch. Die meinten, der hat halt irgendeine Energie, das muss halt raus. So.
Welches Vorurteil über dich wurmt dich heute am meisten?
Weiß ich nicht. Ich kenne jetzt irgendwie keins.
Ich
wirke halt immer sehr nett. Ne? Aber kennen wir alle, ne? Nett.
Also ich habe zum Beispiel jetzt, wenn ich so drüber gesprochen habe, ich habe jetzt so, die allermeisten freuen sich einfach und freuen sich auf die Folge, aber dann kommt auch manche, die stecken dich so in eine Schublade mit, keine Ahnung, den Tim Benskos, Max Giesingers, Mark Forsters dieser Welt. Wie fühlt sich das an für jemanden, der eigentlich aus dem Rap kommt?
Ich habe es inzwischen geschafft, für mich so eine eigene Musik zu kreieren. Deswegen ist es irgendwie in der Anfangsphase, wenn du weder Fisch noch Fleisch bist und weißt nicht, wo es hingeht, dann sitzt jede Kritik viel mehr. Mhm. Das stört mich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht. Ich arbeite hart dagegen.
Beschreib mal diese eigene Musik. Wie ist die jetzt?
Ich mache engagierten Pop, würde ich sagen. Ich weiß, dass ich Pop mache. Und ich mag es, wenn man auch mal in die Kurve geht, aber eben nicht jeder rausfliegt, weil alles andere ist dann was anderes.
Sag mir, was du willst, sag mir, was du willst. Sag mir, was du wirklich willst. Komm, spuck es raus, immer einfach raus. Komm los, sag, was Sache ist. Sag mir, was du fühlst, sag mir, was du fühlst. Sag mir, was du ehrlich fühlst. Komm, spuck es raus, immer einfach raus. Scheiß drauf, komm, wir machen es.
Zuletzt hast du dich ein bisschen in diese Rap-Gegend zurückbewegt. Ne? Du hast mit Produzenten von Rin und Bowser gearbeitet. Du hast einen Song mit Capital Bra gemacht. Wie kam es dazu?
Das war wirklich wie in so einer Netflix-Doku. Also kein Plattenfirmen-Trick. Sondern ich war in einem Studio bei einem Produzenten, Vincent Stein, der auch die ganzen Sachen produziert im Team, die Jungs dort. Und es war so, dass ich war kurz an der Tankstelle, irgendwie einen Kaffee holen, und dann standen zwei zwei Autos, Krankenwagen vor der Tür und Blaulicht. Und dann hatte ich so eine Melodie, so Blaulicht am Fenster irgendwie, bin zurückgekommen und er hat gerade sich Instrumentale angehört, so, die er entweder produziert hat oder die wir vielleicht benutzen können, um was zu schreiben irgendwie. Und dann meinte ich, das ist geil. Und er so, das ist aber schon vergeben. So, und dann habe ich gesagt, ich habe aber eine mega Zeile irgendwie mit Blaulicht am Fenster. Und er so, ja, Blaulicht macht gerade jeder Rapper. Ich so, ja, ich bin aber kein Rapper. So, und ich habe auch schon Bestes gelöscht, lass ausprobieren. So. Und dann haben wir das gemacht zusammen und gemeinsam entwickelt. Und dann haben wir das liegen lassen. Und am nächsten Tag kam Kavi Talbra ins Studio, hat das Ding gehört und sofort eine Strophe geschrieben und ist ausgeflippt. Und hat mir eine Sprachnachricht geschickt, wo, glaube ich, alle aktuellen Jugendwörter drin sind in 5 Sekunden.
Und ich kannst du mal vorspielen?
Ja, ich habe mich riesig gefreut, weil er hat das wirklich genäht einfach. Die Strophe ist so auf den Punkt. Ich bin durchgedreht. Der ist so geil reingekommen. Und dann haben sie gesagt, ey, aber nicht drüber reden, so plattenfirmenmäßig. Und weil er ja wirklich viele Nummer 1 Hits hat. Mhm. Wir machen ganz ruhig. Und dann saß ich beim Meeting mit der Epic. Und dann zeigte mir jemand so, wie kam das zustande? Und dann hat er das selber,
hat er selber gepostet
quasi dann, dass er den Song abfeiert. Aber ich weiß nicht, wann der rauskommt. Und
weißt du selber nicht?
Ob. Ich habe keine Ahnung. So, ich hoffe doch, weil ich finde ihn echt gut. Warte mal.
Oh krass, jetzt zieht er echt das Handy aus der Tasche und scrollt schon so drin rum. Ich würde ja die Krise kriegen, wenn jemand meine Sprachnachrichten noch wem anders zeigen würde. Aber Capital Bra ist einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland. Der hatte neulich erst seinen 20. Nummer 1 Hit. Dem kann sowas wahrscheinlich echt egal sein.
Er kommt jetzt raus.
Jetzt kommt er raus. Cousin Strikes Back.
Stabil, danke schön, vielen Dank, Bratan. Wir machen auf jeden Fall einen Baba-Song jetzt. Wir rasieren.
Wir rasieren, finde ich auch geil. Rasieren. Ja.
Ich habe auch gehört, also du probierst gerade einfach sowas wieder rum, wie schön, wenn es sich dann einfach ergibt, dann hast du, glaube ich, habe ich so Leuten hören, auch wieder ein bisschen so elektronischer rumprobiert und du machst das, dein erstes Album ist 2001 erschienen, das heißt, das sind jetzt bald 20 Jahre und der Name Clouseau und die Musik dann, das steht für ganz viel, wie schwierig ist es dann noch, sich jedes Mal neu zu erfinden?
Also ich finde es schwierig, weil ich natürlich eine eigene Sprache habe und da komme ich ja gar nicht dran vorbei und auch eine Art Dinge zu hören und geil zu finden und am Ende auch das natürlich entscheiden muss, weil ich das am längsten verteidigen muss, was ich da mache und jetzt nicht die anderen entscheiden lasse. Aber ich glaube, ich begeistere mich eigentlich immer ganz gut selber und merke dann das auf der Reise zu einem neuen. Also erstens torpediere ich gern immer das Album davor. Jetzt habe ich ein Akustikalbum gemacht, das habe ich selber aufgenommen. Ist aber gemischt, habe ich auf Reisen aufgenommen, 6 Jahre lang Zeit gelassen. Ist wirklich ein Liebhaberstück und hat sich auch nicht so oft verkauft. Und ist halt gar nicht so radiomäßig und es hat Spaß gemacht. Und um das zu torpedieren, war es klar, ich fange jetzt einfach an und habe so einen alten Synthi ausgepackt, einen Prophet, der im Studio war, wo ich nicht wusste, wer wen beherrscht, weil das Ding wirklich sehr, sehr kompliziert ist. Und habe da was rausgebastelt und selber angefangen und dachte, okay, vielleicht geht's jetzt wieder in die urbane Richtung. Und habe so selber erstmal produziert, wollte dann viel mehr rappen auch wieder. Dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie gefällt mir das nicht so lange. Ich finde es geil, immer mal Passagen zu rappen, aber nicht durchgehen. Und ich schreibe jetzt einfach Leute an, die ich cool finde vom Style her. Und habe dann Alexis Troy angeschrieben, der Rin produziert hat, über Instagram. Ey, ich mag deinen Stuff. Ja, lass doch treffen auf dem Kaffee, cool. Mhm, okay. Ja. Und dann habe ich Sebastian 23 angeschrieben, weil ich dann
ein Slam-Poet, ne?
Genau. Macht so Poetry-Slam und schreibt auch Bücher und ich fand das geil, was er macht und habe gesagt, ey, wollen wir nicht mal einen Text schreiben? Also für einen Song. Sagt dann, Songs habe ich noch nicht so geschrieben, aber mache ich gerne. So. Dann haben wir halt zusammen geschrieben auch. Und dann habe ich mir wirklich, das ist halt wirklich einfach so Input holen von anderen und nicht immer alles selber machen. So.
Gibt es irgendeine Tür, die der Name Clouseau nicht öffnet, wenn du das gerade machst? Also irgendwen, wo du anklopfst und der sagt, nö, sorry, aber nö.
Doch, es gab auch Produzenten, die gesagt haben, das ist überhaupt nicht meins, mag ich nicht, will ich nicht machen.
Krass, okay. Ich hab,
Die kam aus Österreich.
Okay, dann müssen wir, kamen die auch aus Wien oder können wir das, wo wir eben noch bei der Wien-Liebe bleiben. Okay, die denken sich jetzt ihren Teil.
Ja, alles gut.
Ich habe in so alten Interviews gewühlt, weil du 2015 einen Schritt gemacht hast, der mich sehr beeindruckt hat. Du hast einen kompletten Cut gemacht, hast deiner Band gesagt, das geht irgendwie nicht mehr mit euch, hast dich von deinem Management verabschiedet und in einem Interview hast du gesagt, du wolltest nicht mehr leiten und lenken und nicht die Verantwortung dafür tragen, da was aufzubauen, weil alles, glaube ich, so groß geworden war. Wie lange hast du damals gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen?
ewig. Ich glaube, die letzte aller Möglichkeiten, die ich in Betracht gezogen habe, war die Trennung. Sowohl, also auch von meinem Manager, der in der Anfangszeit wie ein Vater für mich war. So. Und das war wirklich, das ist auch bis heute, habe ich da immer noch ein bisschen dran zu knabbern, wie das gelaufen ist. Es ist jetzt nicht explodiert oder wir haben es nicht krass gestritten alle, aber ich hätte vielleicht besser kommunizieren können. Ich habe dann einfach irgendwann das nicht mehr ausgehalten, dass so viele Menschen abhängig sind und abhängig waren und es auch an manchen Stellen ein bisschen Liebe gefehlt hat und wir zu viel gemacht haben. Waren einfach auch crazy. Wir haben ein eigenes Label gemacht, ein eigenes Ticketsystem, eigenen T-Shirt-Druck mit Karussell, T-Shirt-Zeug, Merchandise, mit ein Callcenter, mit den Fans und alles quasi so. Und es führte dann irgendwie auch von den Fragen natürlich auch, landete viel bei mir auf dem Tisch. Und eben auch viele Menschen, die gefragt haben, wie sieht denn das nächste Album aus? Und da hatte ich schon die Idee für Handgepäck, dieses Reisealbum, das kleine. Und da war aber nicht klar, wen ich mitnehme auf dieser Reise. So, ob ich die ganze Band dabei haben will, ob ich das alleine mache, ob ich das ob das für unser Label reicht. Ich hatte ja dann ein eigenes Label auch. Das war einfach alles too much. Und dann habe ich mich irgendwann von allem getrennt. Ich habe gesagt, wie würde denn euer Leben eigentlich ohne mich aussehen? Wie könnten wir das? Ich glaube, ich möchte aus dieser Kombo aussteigen quasi und habe mich dann von allen getrennt.
Oh Mann, ja, das vergisst man als Hörerin oder Fan ja schnell, dass hinter erfolgreichen Musikern und Musikerinnen eben meistens auch eine mächtige Marketingmaschinerie läuft. Und wenn Kreative bei der Frage, wie ihre Kunst verkauft wird, ein Wörtchen mitreden wollen, ist künstlerische Freiheit plötzlich verbunden mit unternehmerischer Verantwortung. Und das ist doch eigentlich paradox. Ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, wie erdrückend das werden kann. Ganz ähnlich haben das hier bei Deutschland 3000 ja zum Beispiel auch schon Lena Meyer-Landrut, Thees Ullmann oder auch Finn Kliemann erzählt.
Ich habe bei mir immer so, wenn ich solche Entscheidungen treffen muss, also so eine harte muss ich zum Glück noch nicht treffen, aber so dieses irgendwo weggehen, irgendwas aufhören oder gar abbrechen, war immer sowas, was sich über Wochen oder Monate sogar so rausgeschält hat.
Absolut.
Ne? Wie so eine Zwiebel, wo du immer näher an den Kern kommst und dann irgendwann gar keine Alternative mehr hast, weil da sind dann keine Varianten mehr. Fällt dir das heute schwerer oder leichter, sowas zu entscheiden?
Es fällt mir nicht mehr so schwer, mich quasi von Dingen zu trennen, wo ich das Gefühl habe, das passt jetzt nicht, weil man kann ja auch wieder zusammenkommen. Aber im Vorfeld rede ich viel mehr über Erwartungen als früher. Also ich bin ja quasi durch den Beruf Musiker mit 19 plötzlich eine Art Chef gewesen und überhaupt keinen Plan. Und das ganze Musiker-Ding war ja auch ein Gegenkonzept zu Chef sein quasi oder Leute zu leiten oder Verantwortung zu übernehmen. Und plötzlich musste ich das aber. Und das, da habe ich dann erst ja viel natürlich gelernt beim Machen. So. Und das Beste und das Wichtigste ist, über Erwartungen zu reden. Das geht mit mir, das geht mit mir nicht. Und was stellst du dir dabei vor? Und wo wollen wir hin? Und wie findet man da eine Lösung? Und dann versuche ich halt viel eben nicht so auf lange Zeit zu machen. So. Und zu sagen, ey, lass doch für die Zeit zusammen machen und dann lieber gut bezahlen und dann ist erstmal Ende. Als quasi so, du tust mir einen Gefallen, dann tue ich dir einen oder ja. Und dann muss der dann plötzlich irgendwann antreten und gibt dir das Gefühl, dass er dir einen Gefallen tut, obwohl er nur einen alten abarbeitet oder so. Und dann schafft man so einen gordischen Knoten von Co-Abhängigkeiten. Das fand ich dann nicht mehr so geil irgendwie. Also da rede ich inzwischen klar drüber.
Und hast du dadurch heute mehr Arbeit, weil da weniger Leute sind, oder weniger Arbeit, weil du dieses Riesensystem abgeschafft hast?
Ja, viele Leute in meinem Umfeld haben mehr Arbeit. Auf jeden Fall. So, klar, weil es viel, gerade jetzt beim Release, also so meine Managerin meint da auch gerade, es ist krass gerade, kommt natürlich viel mehr rein, aber die anderen, als es noch sehr viele Leute waren, haben trotzdem, weil das ja viele Autodidakten waren und nicht das wirklich gelernt hatten, waren die genauso überfordert dann in dem Moment, wenn Release war. Waren alle quasi, das ist halt einfach ein sehr stressiger Moment, es kommt halt viel rein, du musst viel entscheiden. Ich habe für mich gelernt, dass so harte, krasse Entscheidungen fürs Leben, da sage ich dann so, ihr kriegt heute für mich eine Art emotionalen Report, aber morgen eine Meinung. So, wenn ihr, dann könnt ihr mich nicht dafür verhaften jetzt, wenn ihr jetzt schnell was entscheiden wollt, dann kriegt ihr jetzt auch so eine Art Schnellentscheidung.
So. Bauchansage.
Ja.
Eben hast du schon erzählt, dass heutzutage Tourleben und dieses ganze stressige Leben auch heißt, nicht mehr feiern, weil es dann nicht mehr funktioniert. Gab es mal so eine Rockstar-Phase, wo du, keine Ahnung, Hotelzimmer verwüstet hast, groß feiern warst und so weiter?
Gab es am Anfang. Das war eben in der Hip-Hop-Szene war das so, da hat man sich sehr wie ein Star gefühlt, noch bevor irgendeiner kam. Und, und es war dann wirklich so, als wir das erste Album draußen hatten und hatte ich auch mal einen Fernseher in der Hand. Es waren aber auch Etap-Hotels, die waren wirklich nicht schön. So.
Ja, aber den Fernseher, den mussten sie dann trotzdem.
Und mein Manager meinte, lass doch bitte warten, bis wir Nummer 1 haben. So. Das kann ja ewig dauern.
Was passiert eigentlich genau, wenn man so ein Hotelzimmer will? Du hast doch mal so ein Kissen zerschnitten.
Ja. Ist aber nichts passiert. Die haben nichts groß gemacht. Quasi. Das habe ich zerschnitten, weil es Hotels gibt, darüber rege ich mich wirklich auf, die diese riesen Schaumstoffkissen machen, die man wahrscheinlich besser waschen kann, auf denen man auch wirklich blöd schläft.
Schaumstoff heißt, du bounce schon wieder so raus, wenn du
nicht einfach so hoch und so groß und so unbequem im Gegensatz zu einem Federkissen. Mhm. Und da bin ich echt eine Prinzessin, weil ich quasi so viel rumreise und ich will einfach pennen. Und denke halt, euer Haus ist dafür gemacht, um zu pennen und ihr habt diese bescheuerten Kissen so. Oder ich bin an die Rezeption, habe gefragt, habt ihr vielleicht ein Federkissen? Und da meinte die Frau an der Rezeption, nee, wenn ich hier penne, bringe ich, weil ich von außerhalb komme, bringe ich auch ein eigenes Kissen mit.
Die da gearbeitet
ja,
hat.
Ja, das ist ja prima. Das ist ja wie wenn der Koch sagt, ich bringe mein eigenes Essen mit. Ihr schmeckt so scheiße. Quasi. Top.
Und dann hast du es aufgeschnitten, um die Hälfte rauszunehmen und in Ruhe zu schlafen.
Ich habe dann die Hälfte rausgepult, ist dann so umgekrempelt und dann habe ich geschlafen irgendwie. Diese Dinger lagen rum so.
Okay, und wenn ich heute Abend auf die Idee komme, mein Kissen aufzuschneiden oder einen Fernseher aus dem Fenster zu werfen, was passiert dann? Schreiben die irgendwann eine Rechnung, wo dann der Posten steht?
Natürlich.
Bitte den okay.
Muss ja irgendwie so.
Kann man sich versichern als Popstar für sowas?
So eine Rockstar-Versicherung ja. In dem Sinne.
Ich habe noch 5 Zimmer diese Saison.
Vielleicht hast du ein gutes Label, so, die da mitspielen irgendwie.
Okay, also nicht.
Nee, eigentlich geht es nicht, nee.
Schade. Wer kritisiert dich heute eigentlich noch, habe ich mich gefragt.
Na, Freunde. Auf jeden Fall. Mein Bruder. Der sagt, ach so, das klingt überhaupt nicht wie du. Da scheiße. So, warum verstellst du dich da so? Ich so, ich probiere was aus. Ja, aber klingt komisch. So. Und den schicke ich auch immer alle Songs, bevor sie rauskommen, hören wir die einmal, weil er so ein gutes Ohr hat. Der ist auch DJ, Martin Hübner, und ist halt hat auch ein wirklich gutes Ohr so, und kritisiert auch gut.
Das heißt dann?
Mein Vater, sehr krass so. Nach Konzerten kommt er so mit einer kleinen Liste auch oft.
Wie du performt hast?
Was man besser machen könnte, was gut war. Was
stand da zuletzt so drauf? Was hast du so umgesetzt?
Jetzt war er sehr zufrieden so. Beim Domplatz-Konzert hat er gesagt, das war wirklich eins der geilsten, das er gesehen hat. Das ist ein Mega-Kompliment, weil ich glaube so Stones, Beatles oder irgend sowas in der Richtung oder was er sich angeguckt hat oder Rammstein, so, da muss man erstmal rankommen. Mhm. Und das fand er sehr, sehr gut so. Und jetzt fand er es auch sehr kurzweilig und sehr gut.
Ich will keinen Zentimeter mehr zwischen uns. Ein Fleck ohne Kontur. Ich will ein Anfang mit mehr Tiefe, mit mehr Hintergrund. Ein Ende ohne Zensur.
Bist du gut darin, andere zu kritisieren? Ich kann mir vorstellen, dass auch viele zu dir kommen und sagen, gib mal Feedback. Und ich habe zum Beispiel unseren gemeinsamen Freund Finn Kliman gefragt, der hat gesagt, Clueso kann, glaube ich, schlecht verstecken, wenn er irgendwas Kacke findet. Also er scheint diese Erfahrung schon gemacht zu haben.
Hab ich da irgendwas
gehört? Weiß ich nicht. Aber wie, also machst du das ganz bewusst, wenn du Feedback gibst? Wie machst du das?
Ich mache das nicht so bewusst, das ist wahrscheinlich das Problem. es bringt ja nichts, wenn ich das, habe ich das quasi mit Musikern inzwischen besser gelernt, dass man nicht so, weil ich habe vielleicht eine Vision und ich mag es nicht, wenn auch Momente vertrödelt werden, weil ich denke so, ich bin ja selber manchmal froh, dass ich dabei war bei einem guten Song. So, das war einfach ein guter Tag, eine Connection irgendwo hin und ich denke mir, geil, ich war dabei. So, juhu. So, und wenn man diesen Moment verpasst und vertrödelt und sagt, wir gehen jetzt noch eine rauchen und ja, ist schon gut, mal gucken und so, dann wäre ich auch, dann sage ich, ey Leute, so, und dann kommt es halt raus und dann bin ich vielleicht am Anfang nicht so gut gewesen, weil ich dachte, das muss jetzt schnell passieren, damit ich diese Kritik los bin. Ich will ja, und dabei ist man meistens dann so messerscharf und nicht so genau. Inzwischen kann ich das besser formulieren. So, aber wenn mir irgendwas nicht gefällt, sage ich das. Müsste mal mein Management fragen, wie die das so empfinden.
Die sitzen hier.
Ja, die sitzen hier.
wenn du heute zurückguckst auf diese letzten Jahre und auf das viele Umbauen, auf das immer mal wieder Umschwenken, neue Sachen ausprobieren oder Sachen umstrukturieren, würdest du sagen, dein Leben ist leichter geworden?
Ja, vom Feeling her ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich auch sehr wohl gerade in dem, was jetzt mit dieser Familie, mit dieser kleinen Familie auf jeden Fall. Heißt aber nicht, dass ich irgendein Jahr torpediere, was vorher war. Es war alles sehr, sehr geil bis zu einem gewissen Moment. So, dann hatte ich einfach darauf keine Lust mehr und habe dann irgendwann verstanden, ich habe eigentlich auch das Recht dazu. Aber wie gesagt, die Art und Weise oder so Dinge kann man halt lernen. Aber ich fühle mich sehr wohl jetzt gerade so.
Und macht es die Kunst schwerer oder gar schwächer, wenn man sich so wohl fühlt? Also ich denke an diesen Mythos von, der Künstler muss leiden, um die harten Songs zu schreiben.
Dass es zu selbstreferenziell wird, alles, habe ich mal gehört, das Wort.
Nee, eher so, dass dieses, keine Ahnung, es muss einem schlecht gehen oder man muss, damit man irgendwie die harten oder sehr ergreifenden emotionalen Songs schreiben kann.
Ich kann mich in Sachen sehr gut reinsuggerieren und jetzt nach dem 8. Album wiederholen sich auch viele Dinge, wo ich dann eher überlege, so wie kann ich jetzt das Thema anders, und ich gehe da sehr naiv ran und irgendwie kommt immer irgendwas raus. Man ist nicht ohne Probleme so, und ich werde dieses Jahr 40, das meine ich jetzt nicht als Problem, aber Sterblichkeit oder meine Großeltern, die jetzt wirklich richtig alt sind, so, das schwingt immer irgendwas mit oder Erlebnisse oder whatever. So. Klar, also mir geht's nicht zu gut, dass ich keine Songs schreiben könnte.
Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren.
Ich frage das auch deshalb, weil du immer wieder gesagt hast, dass Melancholie so ein essentieller Teil von deiner Musik ist.
Das macht mir einfach auch mehr Spaß. Ich finde irgendwie so, also mit dem Fantas gibt es ja, wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins, und es gab damals die Frage, ob ich den Song machen würde, und dann dachte ich erst, boah, ist eigentlich ein bisschen zusammen groß. Und ob das so mein Ding ist, irgendwie so. Und war aber sofort.
Fröhlich bin ich doch gar nicht, oder was hast du gedacht?
Nee, es klang für mich jetzt so für einen Dessau-Song erstmal ein bisschen einfach, wobei ich nicht sage, dass alles kompliziert klingt, was ich mache, aber ich dann irgendwie das anders vielleicht formulieren würde. Habe aber gemerkt, es passt super und es ist ein geiler Song. Und es ist, und wer auf Partys zu klug sein will, ist auch ein Idiot irgendwie so. Es ist ein Party-Song. So. Und es passt sehr gut und da habe ich auch was gelernt.
Und was macht dich melancholisch?
Ich glaube, die Akkorde, die ich mag.
Das ist mir zu einfach.
Wieso?
Ja, also.
Wenn es auf die Musik bezogen ist, ist es so.
Nee, ich meine es auch nicht auf die Musik bezogen. Also ich meine so, wo holt man diesen Input für Texte, für Stücke her, wenn du sagst, dir geht's eigentlich gut, wo ist dann Melancholie in deinem Alltag oder muss sie da gar nicht mehr stattfinden?
Also wenn es jetzt nicht auf Musik bezogen ist, ohne dass ich zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere.
Och.
keine Ahnung, also jetzt gesellschaftlich zum Beispiel, ich bin niemand, der wirklich große politische Songs schreibt oder so. Ich denke, das kann man im Kleinen machen, mit kleinen Sachen. Ich habe einen Song geschrieben, Du und Ich. Was wissen du und ich schon über sie oder über ihn? Was wissen wir eigentlich schon über die anderen, wo wir unsere Sachen drauf projizieren? Und das finde ich im Moment krass, was abgeht auf jeden Fall. Und ich komme aus Thüringen. Ne? Und ja, auch kleine Schicksalsschläge natürlich, alles. Aber ich bin mit dem Melancholischen, ich finde das nicht schlimm. Das darf man nicht verwechseln mit totaler Traurigkeit oder so. Ich stehe dazu und finde das auch schön, melancholisch zu sein. Das ist was Angenehmes.
Ja, ich hätte Melancholie jetzt auch so verstanden, dass das noch der Teil von, ja, nicht mal negativen Gefühlen, sondern so Wehmut ist da ja auch ganz nah dran. Das ist ja immer was man auch schätzt, genau, und genießen kann dann oft. Und das habe ich auch, als ich überlegt habe, wann mir deine Musik besonders im Kopf ist, sind das ganz oft Momente, in denen man alleine ist, weil Melancholie ja einfacher zugänglich ist, glaube ich, wenn man gerade alleine ist. Wir haben eben kurz drüber gesprochen, alleine im Auto sitzt. Du hast hinten Songs vorgespielt und wir haben beide sofort gesagt, ja, das ist ein Song, wenn man alleine abends, das ist eine Nachtfahrt, hast du gesagt.
Nachtfahrt, ja.
Und ich finde, ganz viel von deiner Musik ist so. Und habe mich auch gefragt, ob manchmal auf Konzerten das sich viel schwerer überträgt oder ob es leicht ist, da auch Leute mit Melancholie abzuholen. Oder überhaupt für dich auch die abzurufen dann, wenn du da vor tausenden feiernden Leuten auf einem Festival stehst.
Nee, überhaupt nicht, weil ich in mir auch beide Seiten habe. Ich kann wie beim Karneval Hard Party machen. Ich kann da aber auch Chicago spielen oder einen Song spielen, der eine Ballade ist, selbst in so einem Moment. Und die Leute finden den Zugang, entweder weil sich der Song mit ihrem Leben aufgeladen hat und sie Erlebnisse haben, die sie dann wieder entladen können, oder dass es halt so ein Magic Moment wird, weil es überhaupt nicht passt. So, und auf Festivals haben wir das Problem nicht, weil wir haben eine große Band, wir sind 9 Leute und mit Bläsersets und allem, das drückt schon extrem. Und jetzt mit dem 8. Album so viele Songs, da sind auch viele rockige Sachen dabei. So.
Wenn du Lieder schreibst, hilft das, konkrete Personen zum Beispiel oder Adressaten vor Augen zu haben, oder was passiert? Schreibt man Lieder für Menschen oder für Situationen?
Nee, ich bin zum Beispiel jemand, der nicht da sitzt und sagt, ich möchte jetzt einen Song schreiben über. Sondern das irgendwann lernt das Werk so ein bisschen laufen und geht dann in eine Richtung, wo ich dachte, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Aber das lasse ich jetzt zu, weil es passt einfach auch am besten. Deswegen gibt es viele Songs, die ich mir angucke und denke, ach, darüber schreibst du gerade? Ach, das bewegt dich gerade so. Oder so. Und ja, es gibt da auch kein Rezept. Ich habe so viele Rezepte, Songs zu schreiben inzwischen, damit es irgendwie läuft.
Ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe hier eine Nähkästchenfrage stehen. Wann hast du zuletzt einen Liebesbrief geschrieben?
Ein Liebesbrief? 15 Jahre.
Wirklich?
Aber es war wie im Film. Es hat gedonnert und geregnet und ich habe diesen Brief geschrieben. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Todtraurig.
Der Brief war auch todtraurig? Der Brief war auch todtraurig?
Weil ich so traurig war, aber es war wirklich ein richtiger Liebesbrief so.
Aber 15 Jahre ist eine lange Zeit. Ich habe das, glaube ich, da aufgeschrieben, weil ich mich neulich mit einem Freund drüber unterhalten habe und der hat auch...
Ja, so richtig Briefe schreiben.
Ja, aber wann, ankommt, wenn nicht romantisch...
Ich verstehe das Prinzip und finde es auch gut. Ja. Also,
dieser Freund meinte, er schreibt auch keine Liebesbriefe mehr, weil er sagte, dann liegt irgendwann so ein Brief, wenn die Liebe weg ist, immer noch bei der Frau. Und er meinte, das Gefühl findet er ganz schrecklich. Ich habe gedacht, was ist das? Das ist ja das Unromantischste, wenn man schon das Ende vorwegnimmt.
Das ist
15 Jahre ist sehr lang. Schreibst du jetzt eine SMS oder was?
Ja, im besten Fall, also wenn es schlecht oder gut läuft, telefoniert man. So, und danach schreibt man ganz viele SMS.
Okay. Das ist angestaubtes Nähkästchen.
Ich habe keinen Liebesbrief gesehen, aber ich habe einen Brief an jemanden geschrieben, mit dem ich oft geschrieben hatte. Es war eine Lady und von der wollte ich auch gar nichts, aber ich fand das Schreiben so geil. Dann habe ich gesagt, jetzt schreiben wir so oft. Und dann habt ihr einen Brief geschrieben und haben gesagt, komm, wir schreiben uns jetzt gegenseitig einen Brief. Ich habe ja einen geschrieben, hier einen zurückgekriegt. Aber das fand ich auch nicht schlimm, weil wir danach, das fand sie trotzdem cool.
Ja,
so. Und da habe ich mich wirklich hingesetzt und überlegt. So. Und ich glaube, ich schreibe ja eh viel, auch entweder Notizen oder irgendwas. Das Gute daran ist, dass man wirklich so sitzt und darüber länger nachdenkt. Und manchmal ist es auch gut, Sachen aufzuschreiben, die nicht abzuschicken.
Und ich glaube, das ist auch, worauf ich gerade hinaus wollte. Das ist halt eine andere Geste. Also auch wenn du mit jemandem regelmäßig telefonierst oder SMS schreibst, ist es nochmal eine andere Geste und auch eine so eine zeitversetzte. Du schreibst einen Brief, der kommt 2 Tage oder 2 Wochen später an, aber ist dann da und du hast länger drüber nachgedacht. Die Worte haben ein anderes Gewicht.
Schön hier, das Wetter ist schön.
Alter!
Das Essen
okay,
ist gut.
Also ich würde sagen, ich schreibe mehr Liebesbriefe dann vielleicht, wenn du nicht mitmachen willst. Okay.
Ich finde die Idee schön, ja.
Danke.
Ich heb mir das auf für diese besonderen Momente, wenn es 15 Jahre dauert. Das ist
halt so. Ich mache noch schnell andere Fragen, wo ich mir nicht sicher war, ob ich
Wann hast du denn den letzten Brief geschrieben?
Du hast jetzt nicht Liebesbrief dazu gesagt.
Liebesbrief.
Ist nicht lange her. Aber ich schreibe zum Beispiel auch viele Postkarten und so, weil ich auch Postkarten liebe ich, weil es immer eine Überraschung ist. Also niemand rechnet mit einer Postkarte. Ich glaube, die wenigsten Menschen haben auch Postkarten-Brieffreundschaften, sondern es ist immer so ein Gruß. Jemand hat eine Überraschung in seinem Briefkasten und es ist, weil viele Leute das nicht mehr machen, es ist immer was Besonderes, obwohl es so eine kleine Geste ist, die
freut
irgendwie 1,20 kostet. Ja.
Es ist wirklich traurig geworden im Briefkasten einfach.
Ja,
es
weil nur noch jeder, Mahnungen, Rechnungen und
genau.
Ja, deswegen mein Plädoyer für mehr Post. Ich dachte, ich krieg dich dazu, aber gut. Ist das eigentlich immer wieder ein gutes Gefühl, in den Spiegel zu gucken?
Was ist das für eine Frage?
Ich habe gedacht, ich mach das jetzt noch schnell vor der Pause.
Er ist noch da, da ist er wieder. Das hat David Bowie mal, glaube ich, irgendwo habe ich es mal gelesen.
Nee, tatsächlich, ich habe die geklaut. Moritz von Uslar hat sie mal George Clooney gestellt.
Ich finde es natürlich. Kommt auf die Momente drauf an, ne? So, ist jetzt nach dem Karneval, das war ein Desaster. Aber ich find's okay.
Okay, dann frage ich.
Guck gerne mal in den Spiegel. So.
Dann frage ich nochmal andersrum. Wann hast du dich zuletzt schön gefühlt? Und das meine ich jetzt nicht mal zwingend äußerlich, sondern.
Ja, das ist auch jetzt so empfunden, aber ja.
Also manchmal gibt es Situationen, in denen man sich schön fühlt. Und mich würde interessieren, was das vielleicht bei dir zuletzt ausgelöst hat.
Ja, in so einem Moment von ausgesprochener Harmonie, wo die quasi, wenn man sie aufschreiben würde, wirklich kitschig wäre. Aber die es ab und zu gibt. Und da fühlt man sich einfach schön. So. Also wo einfach alles stimmt. Es können kleine Sachen sein, so irgendwo sitzen, bei meinem Bruder zum Beispiel. Oder eben mit dem Partner oder irgendwas, Momente, wo du denkst, ist gerade alles so geil. So. Dann fühlt man sich schön. So. Wenn man erkannt wird von anderen. Wirklich erkannt wird, fühlt man sich auch schön.
Sind das Thomas- oder Clouseau-Momente?
Das weiß ich inzwischen nicht mehr. Es sind eigentlich Thomas-Momente, aber selbst mein Bruder sagt Klüsen manchmal. Und es ist auch so, das hat sich so eingegroovt, dass das quasi, dass ich jetzt nicht den Mantel abgebe und dann bin ich Clueso oder so. Deswegen.
Wie viele Menschen gibt es überhaupt, die dich Thomas nennen?
Doch schon einige. Also es gibt vielleicht den Unterschied zwischen Leuten, die anderen klar machen wollen, ich kenne ihn gut, und Leute, die mich wirklich gut kennen, einfach. So, und ja, also ich höre auf beides und auf Thomas manchmal besser.
Ich frage das mit einer Songzeile im Hinterkopf, die mir jetzt wieder begegnet ist, nämlich die Leute, die du kennst, sind meist die besten, die du hast. Ist das immer noch so und vielleicht sogar noch mehr als damals, als du es geschrieben hast?
Ja, also so bei Freundschaften ist halt so, du hast halt selten, also ich finde, es gibt natürlich Freunde, die man wirklich sehr, sehr lange kennt, so, und die auch wirklich sehr, sehr lange dabei sind, und es gibt aber auch so Freunde wie so Wellen, die sind gerade da und es ist so wahnsinnig eng und so, weiß nicht, einfach Leute, die, ich sage immer, die zum Rudel passen, die dann nicht kennen, und dann denke ich so, krass, denk genau wie ich, alles cool, ich muss mehr mit denen abhängen. Und beides zusammen macht das Gefühl, so sind die besten, dass man sich daran erinnert. Ich habe ja wirklich viele Situationen als Musiker durch das Reisen, es gibt eine Zeile von Trettmann, Abschied fällt mir nicht mehr schwer. Deshalb verstehe ich total, weil man quasi immer Leute kennenlernt, die man auch gleich wieder verabschiedet, weil man gleich weiter fährt oder unterwegs ist. Und da stelle ich mir oft die Frage, das war so cool gerade, es könnten auch richtig gute Freunde sein. Das hat sich jetzt nicht ergeben durch den Abend und jetzt geht auch nicht immer so.
Wo du gerade Trettmann zitierst, das ist mir auch aufgefallen, als ich mich mit dir beschäftigt habe. Du zitierst, also du scheinst sehr belesen zu sein und dann auch noch sehr, aber du merkst dir, dann sag mir, wo das herkommt. Ich habe gesehen, wie du Bob Dylan zitiert hast und im nächsten Moment Pohlmann oder Alan Burns und im nächsten Moment eine berühmte Poetin. Was passiert, dass Sätze bei dir hängen bleiben? Oder
das ist
dass
mein
du so,
Beruf.
Wie so ja, aber naja, du schreibst ja auch, aber das so viel, dass du dann so, das scheint ja wie so ein innerer Weinkeller zu sein, dass du das rausholst und sagst, ja, das passt jetzt gerade.
Also Udo hat auch mal gesagt, ich bin ja eher so ein Schnapper, ne? So, ich schnappe so. Und mir geht's ja auch so, ich schnapp einfach gerne Dinge auf und weiß einfach, dass ein Satz, der einfach in mir was auslöst, den nehme ich dann gerne mit und ich kann mich irgendwie da irgendwie sehr gut dran erinnern. So, an andere Sachen überhaupt nicht, das zum Leidwesen von Freunden auch, die sagen, hä, wie kriegst du dein Leben geregelt, wenn du das nicht weißt gerade? So, und aber was auf einer Festplatte zum Beispiel ist, wo richtig Chaos ist, weiß ich genau, in dem Ordner da drin oder bei Akkorden, die ich auch nicht alle benennen kann, weiß ich aber, das haben wir gespielt, das nicht. Und bei Sätzen kann ich mir manche Sachen gut merken.
Ich hab schon so oft überlegt, wie der Rest wohl wohnt und wer wohin wohl am besten passt. Manchmal brauchst du ein Weichen, bis du verstehst, die Leute, die du kennst, sind meist die Besten, die du hast.
Du hast in Erfurt 6 Jahre lang mal in einer WG gewohnt.
7, ja.
7 sogar. Ja. Was ist das Erste, was deinen damaligen Mitbewohnern wohl einfällt, wenn sie an dich in dieser Zeit denken?
Das weiß ich nicht.
Aber was glaubst du? Was hat das so geprägt?
Was?
Diese Zeit, diese WG-Zeit.
Das war, ich glaube, so diese ausgedehnte Jugend, die wir alle genossen haben. Quasi. Ich habe wirklich 7 Jahre da gewohnt, aber ich war schon ein paar 30 dann, bis es zu Ende war. Und wir haben uns benommen, wie als wären wir nicht so alt. So, also
illustrieren Sie das doch bitte für mich.
Wir hatten zum Beispiel ein Trampolin in so einer Art Baumarktpool, das wir noch im Winter benutzt haben. Und eine Sauna in einen Raum reingebaut. Und Mitarbeiter des Monats war auf jeden Fall Sauna und Kaffeemaschine. Und haben oft probiert, wie viele Leute passen da eigentlich rein. Und, weiß nicht, Partys gemacht, die, also die, wenn, es waren 7 Leute, wenn jeder nur einen mitbringt, hast du quasi schon eine Party. Und es war eigentlich regelmäßig eine Party, so in der Küche, so, wenn es dann zu einer YouTube-Song-Vorspiel-Nachsing-Party wird, ich fand das irgendwie Weltfrieden. Ich lag in meinem Zimmer vorne und dachte, geil, so, ich wollte nicht immer dabei sein, so, aber ich fand es einfach geil, so, für Menschen, die lachen irgendwo da hinten, finde ich total geil. Habe ich sehr genossen, so. Aber ich finde es jetzt sehr geil und sehr cool, nach Hause zu kommen, die Tür ist zu, ein Klingelschild steht, ein anderer Name. Top. Das liebe ich gerade so. Und die Bude sieht von vornherein auch schon ein bisschen sauberer aus. Die sah schon quasi das Haus, das wir hatten, das habe ich ja noch, das ist jetzt ein Studio, wir haben uns dann irgendwann entschieden, nicht mehr alle da zu wohnen und dass ich das Chaos nicht mehr direkt neben dem Bett habe quasi und den Wahnsinn auch mit der Musik, aber es ist eine alte Kinderpsychiatrie, in der ich auch drin war mit 12.
Moment, ja. Wirklich?
Ja, kein Scheiß.
War stationär oder?
Was ist der Unterschied?
Also naja, man kann ja auch mal vorbeigehen, therapiert werden und wieder nach Hause gehen.
Ich war schon ein paar Monate drin oder 1-2 Monate.
Wirklich? So. Und genau. Was ist da
passiert? Was war dein Problem?
Ja, doch, was war dein Problem?
Das weiß ich nicht, ich war einfach ein hyperaktives Kind und die haben gesagt, ich bin hyperaktiv und ich sage immer, das deutsche Schulsystem kam nicht so klar mit mir, aber das wurde anders ausgelegt und dann wurde halt gesagt, geh doch mal dahin, so mit den Eltern quasi. Und dann war ich dort und dann, das war aber noch auch kurz nach der Wende, wie gesagt, 9, als die Mauer fiel, 12. Und es war alles noch so ein bisschen DDR-mäßig. So, die Ärzte haben da so selber nicht kapiert, was sie da eigentlich machen. Und es waren pissgelbe Wände, kackbraune Heizkörper und Kinder sollten da gesund werden. Das sah wirklich auch mies aus. So. Und
also es hat überhaupt nicht funktioniert.
Und die Oberärzte waren dramatische Szenen, wo auch irgendwelche Schwestern einen Schlüssel geworfen haben und weggerannt. Und weil die alten Ärzte auch echt komisch drauf waren. So. Und dann haben mich meine Eltern da wieder rausgeholt irgendwann. Dann bin ich irgendwann Jahre später mit der Straßenbahn vorbeigefahren und dachte, was ist eigentlich mit meiner alten Nervenklinik? Und was ist da jetzt?
Und dann hast du sie einfach gekauft?
Nein, habe ich nicht gekauft. Ich miete sie immer noch. Okay. Und habe einen Kumpel gefragt, der wirklich ein unfassbares Talent hat, sich durch so Verwaltungsapparate zu fressen, um denen klarzumachen, dass es ganz wichtig ist, dass ich da drinnen wohne. Und das war gar nicht so einfach, weil das stand leer und er hat dann quasi, ey, bevor Fensterscheiben und wir machen das und irgendwie. Und dann hat sich da auch links und rechts gibt es jetzt die Public School und es ist auch ein bisschen Leben da. Und die die Buga geht da bald durch. Also in Erfurt wird das jetzt auch so ein Punkt. Und wir haben da alles möglich schon gemacht. Wiesenpartys und Konzerte.
Das heißt, du gentrifizierst jetzt deine eigene Stadt.
Das versuche ich die ganze Zeit schon. Mit
in Erfurt kann man das auch mit gutem Gewissen wahrscheinlich.
Wir haben zum Beispiel den Zughafen, den haben wir damals gegründet. Das ist ein ehemaliger Güterbahnhof. Da haben wir auch damals gefragt, bei der Deutschen Bahn können wir das mieten. Dann war so viel frei und wir hatten dann irgendwann Schiss, dass jetzt Leute einziehen, die sich dann über Lärm beschweren. Also haben wir ganz viele Kumpels und Freunde, die gerne mal eine Firma haben wollen, gefragt, ob sie damit reingehen. Und dann hat sich da auch was entwickelt. Über Jahre. Und das ist ein ganz toller Ort, für den ich auch kämpfe, wo ich mich mit Politikern treffe und sage, weil das ist jetzt durch die ICE-Strecke in Erfurt, ist das echt ein Filetstück an der Bahn irgendwie zu sein und sehr unangenehm auf so Großmessen sowas zu verkaufen, wenn da so eine Hippie-Kommune ist, quasi so, das loszuwerden. Und wir haben uns dafür stark gemacht und die können das jetzt, es kann jetzt erstmal nicht gekauft werden und sie haben die Möglichkeit, das irgendwann zu kaufen. Das ist ja geil. So. Und es ist wirklich so, dass das nicht der Plan war, immer in Erfurt zu sein. Aber jetzt ist es so, für mich ist es, ich bin sehr neugierig und ich finde Erfurt sehr gesund, für mich persönlich. So, und finde diese Ruhe auch einfach geil und das Connected-Sein, das ist einfach eine mittlere Kleinstadt. Ich kenne die meisten, ich kenne auch inzwischen, in meinem Alter haben viele dann auch Läden und Cafés oder irgendwas und tingle da durch die Stadt. So, manchmal ist es ein bisschen so wie in dieser Halleberger Kaiser-Werbung.
Sehr angekommen.
Und, genau, und ich kenne aber auch viele Seitengassen und für andere ist es wiederum ganz normal. Und ich mag dieses Netzwerk einfach so. Ich habe das in Berlin, weil ich vielleicht Berlin jetzt als Beispiel immer als sehr nur stressig kennengelernt habe durch Promotouren und sowas. Und irgendwie habe ich mich da, ich habe da auch mal ein bisschen probiert zu wohnen. Es war irgendwie nicht meins. So, und in Erfurt fühle ich mich da ein bisschen mehr angekommener und zu Hause einfach. Das und für Freunde ist, um Erfurt zu beschreiben, wir haben ja den Dom, wir haben einen Riesendom in Erfurt, das ist immer ein sehr gutes Argument. Und die Krämer Brücke und so. Und es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Das trieft schon quasi von der Wand vor Schönheit einfach so. Kommt das Peace aus den Ohren raus, wenn du da durchläufst. Es ist einfach so schön gemacht worden, wie so eine italienische Kleinstadt. Und das finde ich, wenn Leute zu Besuch sind, finden die das richtig geil. Aber alte Leute eben auch. Und es ist gerade so echt ein Trend, so Erfurt sehen und sterben irgendwie so. Es kommen super viele alte Leute, die sich in der Innenstadt wohnen und dann eben über Lärm beschweren und solche Sachen oder über das Leben, was da eigentlich stattfindet. Das finde ich schade ein bisschen. Ich würde es nicht verallgemeinern alle, aber es ist schon so, man sieht das an den Läden, was dann die Leute, wenn die Miete teurer wird, was sie dann da rausstellen, um zu überleben und so. Und es gibt, das gibt da so einen richtigen Kampf, dass eben Kunst auch in der Innenstadt stattfindet. Und da setze ich mich ein und sage halt, es darf nicht nur an den Rand geschoben werden.
Eben hat Clouseau ja gesagt, dass seine Musik engagierter Pop ist. Und hier zeigt sich jetzt für mich der engagierte Popmusiker dahinter, der sich in seine Heimatstadt einbringt und sie zu einem besseren Ort machen will. Nach der Wende waren nämlich viele ostdeutsche Städte verfallen. Aus Geldmangel und weil man schnell neue Wohnungen schaffen musste, wurden hauptsächlich Plattenbauten gebaut. Die Altbauten blieben oft einfach stehen und verfielen dann langsam. In Erfurt hätte das sogar fast dazu geführt, dass ein Viertel teilweise eingestürzt wäre. Dank der Initiative der Bürgerinnen und Bürger und der finanziellen Unterstützung aus dem Westen wurden die Altbauten dann saniert und restauriert. Viele ostdeutsche Städte, wie zum Beispiel auch Weimar oder Görlitz, entwickelten sich nach der Wende zu Juwelen deutscher Städtearchitektur. Gleichzeitig bescheinigen manche Leute der Region momentan einen politischen Verfall. Vor wenigen Wochen kam es in Erfurt zu einem Eklat bei der Wahl des Ministerpräsidenten von Thüringen. Thomas Kemmerich, der Kandidat der FDP, hatte sich mit Stimmen der AfD ins Amt wählen lassen und wird dafür jetzt hart kritisiert. Im schönen Erfurt tobt seitdem ein sehr unschöner politischer Kampf.
Wie nimmst du die Stimmung in Erfurt jetzt gerade wahr, vor allem nach allem, was in Thüringen in den letzten 2 Wochen passiert ist?
Total aufgeheizt. So.
Was heißt aufgeheizt? Also wie es zum Beispiel sind deine Freunde, Familie, die Leute, mit denen du da zu tun hast, sind die resigniert, sind die wütend? Gibt es da vielleicht umgekehrt eine Aufbruchstimmung, dass man sagt, scheiß auf alles, wir machen jetzt was anderes?
Nee, zumal es ja auch, also wenn man sich so die, wenn es jetzt quasi um sowas wie die AfD geht, wenn man sich die Wahlergebnisse und so anguckt, ist es ja auch nicht Erfurt. Es ist ja viel, viel, viel Umland, deswegen ist die Stimmung auch nicht so, aber es passiert halt viel Protest. Oder jetzt, als das gerade quasi mit dem Ministerpräsidenten war, da gab es halt viel Protest einfach auch. Und das hat man gespürt. Ich habe das als Künstler auch gespürt. So, Leute gesagt, wo bist du nicht auf der Demo? Bist du auf Malediven? Was ist los mit dir? Quasi so, wo ich denke so, ey, vielleicht sitze ich mit meinem Opa gerade und es ist mir jetzt wichtiger, mit ihm zu sitzen. Ich möchte selber entscheiden, wann ich was mache und ich mache viel. Aber da war ich zum Beispiel nicht auf der Demo. So, selber.
Juckt dich so eine Situation dann trotzdem, dass du denkst, Mist, irgendwas muss ich jetzt noch machen? Vielleicht nicht akut in dem Moment, sondern hinterher oder jetzt noch? Oder sagst du, nee, das lasse ich jetzt ziehen? Oder also was wird da passieren in den nächsten Wochen? Wie entwickelt sich das auch? Wird das schlimmer? Ist das ein Strudel? Wird auch Resignation vielleicht schlimmer?
Das weiß ich nicht, das weiß keiner. Aber wie soll man das sagen? Ich selber habe manchmal das Gefühl, es ist gut, was zu tun, auf jeden Fall. Ich finde aber als Künstler manchmal auch komisch, wenn man so eine Ecke gedrückt wird, man muss was machen. So manchmal, also ob es bildende Kunst oder Performance-Kunst oder Konzeptkunst ist oder Musik, finde ich irgendwie, manchmal will man als Künstler auch eher eine Realität erzeugen, als ständig eine zu repräsentieren. Und das ist ein komisches Gefühl, dass man so, du musst jetzt was machen. Es muss von alleine passieren. So. Und deswegen, manchmal nervt es auch. Wir haben zum Beispiel zusammenstehende große Demo gemacht, wo ich die Fantas angerufen habe, viele Leute und gefragt habe, der Zughafen hat das organisiert. In Zusammenarbeit mit den Politikern, das war sehr schwierig, weil die Partei wollte nicht die haben und sowas. Und wir haben gesagt, alle oder keiner, außer die Orks. Und haben das probiert und es war halt, das war trotzdem traurig. Es waren sehr, sehr viele Leute da. Ganz, ganz viele. Es war ein wunderschönes Fest, aber die Wahlergebnisse waren trotzdem scheiße. Mhm. So, und da dachte ich so, Mann, man macht die ganze Zeit Feste für Leute, die eh schon katholisch sind. Irgendwie, ich glaube, die Leute müssen es selber auch raffen. So, und da gibt es so eine ambivalente Haltung in mir. Also ich denke so, vielleicht kann ich auch nur kleine Impulse setzen und dann kippt irgendwie wann die Waage in die Richtung, die mir persönlich gefallen würde.
Was hat dich politisiert?
Die Situation selber. So, ich interessiere mich überhaupt nicht für Politik. Ich finde, weil die nicht meine Sprache sprechen. So, wenn es schon heißt, und also der Bürger und dieser Abstand und alles. Aber Künstler sind auch selber keine gute Reklame für irgendein Gesellschaftsding. Die leben alle in irgendeiner Blase und Traumwelt. So. Und das beides zusammen hat mich für Politik irgendwie, dachte ich so, ich bin weder jetzt da, der den Mund aufreißen sollte. Ich fahre den ganzen Tag an der Gesellschaft vorbei. Und gleichzeitig habe ich aber eine Art Währung, die ich einsetzen kann als Künstler. Ich muss vielleicht doch irgendwas machen. So. Die Situation selber hat dann einfach gemacht, dass ich mich mehr dafür interessiert habe.
Ich meinte auch gar nicht unbedingt jetzt auf die aktuelle Situation bezogen, sondern manchmal hat man ja in der Vergangenheit so Schlüsselmomente. Das habe ich schon ganz oft in diesen Interviews für Deutschland 3000 festgestellt, dass Menschen gesagt haben, ja, also eigentlich war es diese und jene Erinnerung. Und in deiner Biografie habe ich gedacht, da frage ich mich zum Beispiel, wie hast du den Mauerfall mitbekommen als Neunjähriger? Da ist ja wahrscheinlich auch irgendeine Erinnerung, die, wenn nicht politisiert, dann trotzdem eine politische Erinnerung sein muss, oder?
Naja, vor allen Dingen, was so der Glaube an verschiedene Systeme also angeht. Also es war ja wirklich so, dass wir in der Schule waren und da hing Honni noch an der Wand und dann war da so ein Fleck quasi und die haben völlig anderen Kram erzählt. So, und völlig neue Helden und andere Vorbilder. Vorher waren das dann so Ernst Thälmann, Juri Gagarin und es war so reingesungen. Und das macht dann erstmal so, dann glaubt man halt nicht jeden Mist. So. Und, aber ich bin jetzt auch nicht so der die ganze Zeit, ich mochte das nicht auf den Demos, war ich vor ein paar Jahren im Winter und waren wir oft auf den Demos, bin ich aber nicht als Clouseau hin, ich bin dann wirklich als Thomas hin mit Kapuze und war oft da und stand da und Tee trinken und irgendwie, man dachte mir, diese Dagegen-Energie ist irgendwie nicht meins, ich will dann lieber irgendwas machen. Irgendwie. Da sind wir nach Äthiopien gefahren mit Viva Con Aqua und das hat mir viel besser gefallen, so, obwohl es ein ganz anderes Land ist. So. Und wir uns für Äthiopien eingesetzt haben. Mir persönlich, ich fand das irgendwie cooler.
Ist es leichter, sich in anderen Ländern einzusetzen als hier? Ist die Situation Nö. Hier zu vertrackt? Oder?
Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich fand es nur quasi, das ging ja in der WG mit 7 Leuten dann am Küchentisch los. Dann fängt man stundenlang über Monsanto zu reden. Und ich so, Leute, wir fahren jetzt irgendwie, wir machen jetzt irgendwas. Oder wir halten einfach mal die Klappe. Wenn es irgendwie nach 22 Uhr einer von Trump redet, kriege ich eine Meise. So.
Ich frage auch deshalb so sehr neugierig danach, weil ich, Udo Lindenberg, würde sagen, ich komme aus dem Wilden Westen, ich komme tatsächlich aus dem gleichen Landkreis wie er. Und da, also so, das ist so knapp, das ist fast Holland. Und deswegen weiß ich wenig über Ostdeutschland und über das Aufwachsen in Ostdeutschland, habe aber, seit ich Deutschland 3000 mache, halt immer wieder mit Themen zu tun gehabt oder eben auch mit jungen Ostdeutschen, die wir interviewt haben und gemerkt, das war ein anderes und auch ein politischeres Aufwachsen, das Leute, die in den 80ern oder 90ern in Ostdeutschland aufgewachsen sind, hatten als ich, weil ich war davon überhaupt nicht berührt. Und mir wurde aber erzählt, wenn du auf einem ostdeutschen Schulhof in den 90ern warst oder 2000ern oder so, das ist bei dir nicht ganz, dann musste man links oder rechts sein. Es gab keinen, ja, ist mir egal. Hast du das so empfunden oder war das nicht so in Erfurt, in der Psychiatrie?
Oder in der Hauptschule. Oder beides, quasi. Nee, es war natürlich, ist es, ich glaube, viel gefächerter heutzutage, so wie so ein PlayStation-Spiel. Du hast unglaublich viele Charaktere und Möglichkeiten durch Nachahmung und Mimesis irgendwie sich irgendwo hin zu entwickeln und Vorbilder zu haben. Und damals gab es quasi dann so Elektro, also so Techno, dann Punks, die Rechten so, und die saßen alle in einer Klasse. Und Mettler, und das war's dann so. Und heute hast du so frrr, quasi. Und es stört auch keinen, dass du den einen vorspielst und danach den anderen. Das ging zum Beispiel nicht. So, du hast entweder das gehört oder das. So. Also, das habe ich schon auch mitbekommen, klar. Und ich war dann der Hip-Hopper.
Aha. Warst du einer von vielen Hip-Hoppern oder warst du damit?
Bei mir in der Klasse nicht. So.
Der Einzige.
Und ich bin auch in diese Schule gekommen, auf dem Wiesenhügel in Erfurt, nachdem ich da, wie gesagt, rausgeflogen bin und habe gemerkt, scheiße, du kriegst hier nur aufs Maul, wenn du nicht irgendwas machst. Dann habe ich die Turnhalle halblegal bemalt und am nächsten Tag eine Hip-Hop-Party gemacht, wo ich Breakdance getanzt habe. Dann hatte ich erstmal ein paar Punkte. Und dann ging das auch irgendwie so.
Auch was ich erzählt bekommen habe von ostdeutschen Freundinnen zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht richtig doll diese Schubladen aufmachen, aber was noch anders war und da anders geprägt hat, war, dass zum Beispiel dann nach dem Mauerfall Familien anders geprägt waren, dadurch, dass zum Beispiel länger eine tiefere Arbeitslosigkeit auch geherrscht hat. Das war auch was in deiner Familie war, oder?
Ich glaube, also bei mir im Umfeld in jeder. Mhm. Es gab ja auch übelst Knatsch und Streit und es war eine sehr unsichere Zeit einfach so. Und ich glaube, mein Bruder und ich, wir fanden das alles lustig. Jeden Tag kam irgend so ein Vorwerkvertreter und wollte uns einen Teppich schrubben. Wir haben es kaputt gelacht. Dachten, ist das normal so? Mhm. Das war wirklich sehr, sehr oft so. Es haben einfach quasi, kamen ständig Leute und haben es probiert. Mhm. So, und mein Vater, sein Traum war, ein BMW zu kaufen und der ist nach 3 Wochen liegen geblieben. So. Und das frustet natürlich irgendwann. Die ganzen eigenen lokalen Produkte sind weg und du wirst verarscht die ganze Zeit. Du hast keinen Plan von nichts. Jedes Mal steht irgendein Versicherungsvertreter und denkt, das muss man machen jetzt und so. Arbeitslosigkeit, mein Vater war Abteilungsleiter und musste plötzlich 10, 15 Leute entlassen, die er seit 20 Jahren kennt, mit Familie und Schicksal. Das hat ihn richtig traurig gemacht auch so. Und auch wie salopp damit umgegangen wurde. Mhm. So. Und Gags dann die Chefs gemacht haben von der neuen Firma und so. Das hat ihn richtig gespürt. So. Meine Mom war lange arbeitslos. Und es war schon eine komische Zeit einfach so. Und jetzt ist es total geil. Er sieht super aus. So besser als manchmal im quasi im Westen, so, wo eine Seite der Rolltreppe defekt ist, ist halt Erfurt so, es sieht wunderschön aus. So. Aber es ist natürlich, daher kommt auch viel Frust. Das muss man auch verstehen, wenn die Leute 20.000 Sekunden später denken, was eigentlich passiert. So. Mhm. Und sind dann eben gefrustet.
Das musste ich mir selbst auch erst nochmal vor Augen führen. Durch den Mauerfall stand Ostdeutschland von einem Tag auf den anderen völlig ungeschützt im Wettbewerb mit dem Westen. Viele Betriebe konnten da nicht mithalten, weil ihre Maschinen und Anlagen nach Jahrzehnten ohne Investitionen marode waren und ihre Produkte nicht mehr konkurrenzfähig. Etwa 4.000 Betriebe, die vorher dem Staat gehört hatten, wurden geschlossen. Und dadurch schnellte die Arbeitslosigkeit nach oben. In den 90er Jahren war zeitweise jeder Fünfte in den neuen Bundesländern arbeitslos und versuchte dann zum Beispiel, sich als Versicherungs- oder Staubsaugervertreter durchzuschlagen.
Interessierst du dich für deutsche Geschichte? Bist du, weil du eben gesagt hast, du hast so ein intensives Verhältnis zu deinem Großvater, bist du gut darin, zum Beispiel nachzufragen?
Absolut.
Und zu sagen, erzähl mal von früher?
Total. Und finde das richtig geil. So. Und mein Opa kann super erzählen und ist ein sauwitziger Typ. So. Und es ist aber auch krass, wenn man ihn fragt, ich meine, als er zum Beispiel im Krieg war, da war er, war nicht wirklich im Krieg, er war 16 oder so, 16, 15, 16 und sollte dann halt Schützengräben aushebeln, Hacke abgebrochen, was kannst du noch, du Vogel? Und dann hat er gesagt, kann Haare schneiden, kann Musik machen. So, und dann hat er Musik gemacht oder Haare geschnitten. Und erzählt es halt immer sehr geil, wie er sich da so durchmogeln musste, aber auch krass, was die erlebt haben, das kann man sich nicht vorstellen. Also so, wenn es nichts zu essen gab. Und er hat auch eine krasse Geschichte erzählt, die muss ich mal erzählen, ist wirklich krass. Er hat also meine Urtante, ich kriege das jetzt nicht ganz zusammen, aber seine Tante.
Großtante. Ne?
Seine Groß, ja. Also was
Deine
ist das?
Großtante
meine Großtante
ist dann,
quasi.
Ich. Ja.
Genau, er ist immer nach Berlin gefahren mit seiner Schwester, die auch super lustig ist. Und die hat ein jüdisches Mädchen versteckt und war mit einem SS-Offizier zusammen.
What?
Ja, krasse Geschichte so. Und wir haben dann noch geguckt irgendwie, also er hat diese Geschichte auch erzählt, die hat ihn versteckt und hat zu ihm gesagt, was ich super stark finde für die Zeit, so hat sie zu dem Mann gesagt, wenn du sie verrätst, dann spalte ich deinen Schädel mit einer Axt. So, die wird nicht und so. Und dann musste sie beim Fliegeralarm, sind die in Berlin dann in den Richtung Spreetunnel und sie hat es nicht gepackt, weil sie gesagt hat, ich kann das Mädchen nicht da oben alleine lassen, es geht nicht, wir gehen zurück. Und dann ist da eine Bombe rein und alle sind ersoffen in dem Spreetunnel. Und mich würde es quasi nicht geben, wenn sie das nicht gemacht hätte. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
Ja. Das ist es.
Applaus für die Großtante.
Ja, Applaus für die Großtante. Oder Urgroßtante.
Und mein Opa war der Einzige, der es wusste und seine kleine Schwester nicht, weil die Schiss hatten, dass sie das verplappert. Sie ist rausplappert quasi so. Und die haben dann irgendwann eine Karte gekriegt, quasi, die war dann irgendwann in Amiland, ist sie ausgewandert. Und danke, dass ihr mein Leben gerettet habt. So.
Was für eine tolle Geschichte.
Ich finde die Wahnsinn. Also, als er das erzählt hat, so, der erzählt viel lustige Geschichten und dann kommt so ein Bäm, so ein Ding dazwischen. Denke ich so krass.
Was ist eine Angewohnheit, die du von deinem Großvater übernommen hast?
Weiß ich nicht. Mein Großvater macht die Hände immer auf dem Rücken. Ich mache das inzwischen auch und mein Vater auch.
Gehst und du
so,
dann immer so?
Wenn ich irgendwas angucke, dann so. Das ist total. So, das ist er steht doch manchmal so da mit so. Quasi so, das machen alle Hypnos inzwischen so, auch mein Cousin so.
Glaubst du, das ist genetisch oder imitiert man dann irgendwann?
Man imitiert das von denen, die man so kennt in dem kleinen Kreis, die einem irgendwie aufziehen.
Entschuldigung, ich wollte dich aussprechen. Danke. Ich habe generell so den Eindruck, dass ihr als Familie, dass dir das unheimlich wichtig ist und dass ihr, glaube ich, auch sehr cool miteinander seid. So, und habe mich gefragt, habt ihr auch so eine Familien-WhatsApp-Gruppe? So eine Art so virtuellen Gott, nee. Frühstückstisch?
Ich glaube, ist das, ich hoffe, sie hören das nicht, aber es ist quasi, es gibt dann irgendwann, wenn Eltern so WhatsApp entdecken und dann kriegst du von den ganzen Kumpels diese Memes, die.
Deswegen frage ich.
Oh Gott, das ist halt, nee, also.
Hast du unterbunden?
Mein Bruder fängt manchmal damit an, und es sind auch wirklich witzige Sachen dabei und richtig dumme Sachen, so, und ich so, ey, wir müssen uns echt noch Zeit lassen damit. So, Vicky. Schick mir nie wieder sowas, aber es war witzig.
Erinnerst du dich an dein erstes Smartphone?
Ja, was ist, also meinst du jetzt Handy oder Smartphone mit?
Ja, komm, sag beides. Erstes Handy?
Nein, das erste Handy war so ein Klapp.
Ja,
wie so ein Tricorder quasi, so ein Ding. Irgendwie mit Snake und richtig krassen, schlechten Fotos. Quasi so. Und davor war so ein Nokia, das ewig hält.
So ein Knochen, den man so an die Wand werfen.
Ich habe mein Nokia gefunden nach 7 Jahren. Immer noch ein Akku.
Stimmt. Ich frage deshalb, weil du auch so diesen Ruf hast, so ein bisschen so verpeilt zu sein, nicht ganz so gut im Organisieren, und habe mich gefragt, ob ein Smartphone für dich dann Fluch oder Segen ist.
Ich finde es, also was die Musik angeht, hilft mir das sehr, weil ich da wirklich alles reinballern kann, so in verschiedensten Formen, und das ist gut, weil dann kann ich da auch oft zurückgreifen, aber wie es da drin aussieht, ist wirklich nicht sehr ordentlich. So. Aber ich finde das dann irgendwie zum richtigen Zeitpunkt.
Gehst du immer ran, wenn es klingelt?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin ganz, also mich kann man wirklich sehr, sehr schwer erreichen. Ich benutze das, damit ich telefonieren kann.
Das nennt man Mediensouveränität. Du wirst in ein paar Wochen 40. Hm. Welches Gefühl verbindest du damit?
Keins. Ich schaff das nicht. Nee. Ich kann mich ja an den 40. Geburtstag meines Vaters erinnern. Da war ich 11 oder so. Nee. Ja, und das weiß ich noch ganz genau irgendwie. Und das auch das Bild, was ich immer dachte, wie 40-Jährige sind, ist so far away von mir.
Aber wie war dein Papa mit 40? Also bist du jetzt wirklich ganz anders?
War schon auch ein cooler Dude, aber eben auch. Auch anders, war einfach kein Musiker. So, aber schon ein lustiger Typ auch.
Aber feierst du auch?
Wie meinst du es?
Ja, dein Geburtstag, bald.
Die Frage drängt sich gerade auf und ich weiß nicht, wie ich sie beantworten soll. Ich möchte am liebsten wegfahren, weil ich nicht weiß, mich nerven Gästelisten und sowas, nervt mich tierisch. Weil es kommt dann von allen Seiten, und wen schreibt man und wie macht man das schlau, und am Ende ist es wie so, wenn man mal auf einer Hochzeit war bei anderen, wie die rumrennen, die Hochzeit machen, das ist einfach.
Man kann
es
selber gar nicht mehr genießen.
Nee, das am liebsten würde ich wegfahren, so, wo nicht jeder hinkommt.
Nicht hinterher.
Das ist, glaube ich, auch ich glaube, man erinnert sich auch Silvester eher an die Tage, wo man nichts gemacht hat und nur eine Rakete hat oder keine, Tischknaller oder so, und dann schlafen geht. So, das weiß man irgendwie mehr als diese versuchte Party des Jahres, die an dem Tag sowieso nicht stattfindet, außer an Karneval.
Und ab wann würdest du sagen, ist man alt?
Wenn ich nichts mehr antreibe. Mein Großvater zum Beispiel hat immer gesagt, den haben wir manchmal, wenn wir Elektropartys illegal im Wald gemacht haben, sind wir dann so morgens dann aus dem Steiger, so heißt der Wald, Steigerwald, gestolpert und haben meinen Opa getroffen, der Holz gesammelt hat. Und der uns gleich eine Geschichte erzählt hat und alle festgehalten hat und erstmal erzählt hat. Und ich meinte auch so, ey, was machst du denn da immer nur? So, und er so, ja, ich muss mir eine Aufgabe suchen. Alle von meinen Kumpels, die keine haben, sind schon tot. So, ich suche mich, sammle halt Holz und dann fahre ich zum Angeln und dann muss ich noch den besuchen und das und dies. Und das, ich glaube, das stimmt. Also so, das, wenn man dann aufhört, so, man wird halt alt, wenn man keine Neugier mehr hat und auch keine Aufgaben mehr, Bock auf Aufgaben hat oder so.
Hast du eine Bucketlist, irgendwas, was in diesem Leben unbedingt noch passieren muss?
Ja, irgendwie nicht, ne.
Dann wird das aber schwierig mit dem, was dich antreibt.
Ja, ich denke halt nicht so lange voraus und würde mir jetzt eine Bucketliste machen. So. Aber es passieren Dinge, die ich dann sehe, und dann bin ich sehr ungeduldig, die ich dann unbedingt machen will. So, oder und manche Sachen ergeben sich auch ganz geil. So hätte ich auf die Udo Lindenberg-Bucketliste wäre ich nie gekommen. Mhm. So, das ist natürlich ein Traum, mit ihm einen Song zu haben. Und sein erfolgreichster Song ist Cello. Das ist ein Wahnsinn. Und mein Vater war der größte Udo-Fan. So. Also das hätte ich da nicht hinschreiben können. So. Das ist schon großartig und schön, fühlt sich toll an. Sowas kommt man nicht. Deswegen habe ich sowas nicht, glaube ich. Mhm. Ich möchte gerne mal nach Kuba, bevor die Oldtimer da weg sind.
Mhm. Okay, das ist doch ein super Geburtstagsgeschenk auch.
Nach Kuba?
Vielleicht.
Geile Idee.
Ja. Stimmt, da kommen die Leute auch nicht
geil.
So schnell hinterher.
Kommt nicht jeder sofort hin.
Okay, das finde ich super. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir versuchen immer, für alle, die Clueso schon kannten, dass sie ihn so hören, wie sie ihn noch nicht gehört haben. Ich hoffe, das hat geklappt heute Abend. Ich hoffe auch, dass ihr was mitnehmt, was ihr bestenfalls noch so ein paar Tage mit euch rumträgt. Manchmal bleibt ja so ein Satz hängen oder irgendwie eine Geschichte, oder man kommt einfach auf neue Gedanken, weil man jemand anderem zuhört und im Gespräch zuhört. Ich hoffe, das hat euch dieser Abend gebracht. Mir auf jeden Fall. Vielen Dank dir für dieses Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier extra nach Hamburg gekommen bist. Danke dafür und danke fürs Kommen.
Dankeschön.
Das war eine gute Stunde mit Clueso. Er hat anschließend noch ein paar Fragen aus dem Publikum beantwortet und zwei Songs gespielt. Einfach so, alleine auf der Gitarre. Und wie ich da so saß auf der Bühne und ihm zugehört habe, als er Cello sang, das Lied, das ich schon als Teenagerin mitgeschmettert habe, Da dachte ich, was für ein Privileg, dass ich jetzt einen Künstler wie ihn live hören und dabei quasi in der ersten Reihe sitzen darf. Was für ein Privileg, diesen Podcast zu machen und solche Leute treffen zu dürfen. Deshalb an dieser Stelle einmal ein großes Danke an alle, die in Hamburg dabei waren und aber auch alle, die das hier gerade hören, die Deutschland 3000 abonniert haben und uns auf Facebook oder Instagram folgen und auch immer wieder schreiben, was sie aus den einzelnen Folgen für sich mitgenommen haben. Und apropos, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie auch gerne mit Freunden oder in euren Insta-Stories und hört vielleicht auch mal in die gute Stunde mit Felix Kummer rein. An den musste ich bei Clusot nämlich immer wieder denken. Und ey, schreibt Briefe, schickt Postkarten, macht euren Omas, Partnern, Kolleginnen oder Bankberatern eine Freude, weil es funktioniert eigentlich wirklich jedes Mal. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Facebook, Instagram, Twitter und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Mittwoch gibt's eine neue gute Stunde. Also, bis dann, macht's gut.
Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.